NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Hjördis Triebel liest gleich die zweite von 10 Folgen aus Die Allee, dem ganz neuen Roman von Florentine Anders. Es geht um die Familie des Architekten Hermann Henselmann, der in den 50er und 60er Jahren die DDR-Architektur maßgeblich mitgeprägt hat. Die Autorin Florentine Anders ist seine Enkelin. Wir setzen heute wieder ein vor der ganzen Geschichte 1931. Hermann Henselmann ist 26 und Isi, seine spätere Frau, ist gerade mal 16. Sie hat sich in diesen charmanten Architekten verliebt, aber sie traut ihm noch nicht so recht über den Weg. Schließlich lässt sie sich überreden zu einer Reise in die Schweiz.
1931. Hermann und Isi in Montreux. Hermann versucht, mit makaberen Witzen gegen die Angst anzukämpfen. Sie stürzen nicht ab. Stattdessen kommen sie bei strahlendem Sonnenschein in Lausanne an. Das Luxushotel hat einen Fahrer geschickt, der die beiden am Flughafen mit einem Namensschild empfängt. Hermann gibt sich weltmännisch. Der Chauffeur und der Kofferboy erhalten von ihm Trinkgelder, die großzügiger sind als die von all den anderen wohlhabenden Gästen. Damit erreicht er, dass Isi und er mindestens so zuvorkommend behandelt werden, wie die Filmstars und Bankiers, die hier wohnen. Hermann versucht, Isi nicht durch Annäherungsversuche in Gewissensnöte zu bringen. Nach dem Abendessen verziehen sich beide in ihre Zimmer, nachdem er ihr noch ein Buch zur Bettlektüre mitgegeben hat. Hermann selbst hat noch nie in einem solchen Luxushotel übernachtet. Das hat er Isi ganz offen gestanden. Seine Bauherren Kenneth und Winifred McPherson haben ihm die Zimmer bezahlt, ebenso wie den Flug mit der Privatmaschine von Berlin nach Genf. Hermann hatte ihnen in den vergangenen Monaten oft von seiner großen Liebe in Berlin vorgeschwärmt und dann auch noch von diesem schrecklichen Abschiedsbrief erzählt. Die McPhersons, die kaum älter sind als Hermann, hatten Mitleid mit ihrem leidenden Architekten und sie hatten Geld. Kenneth ist Filmemacher und Winifred eine britische Schriftstellerin. Bis zur Fertigstellung der Villa bewohnen sie in dem Hotel selbst eine großzügige Suite mit eigener Dachterrasse, wo sie zahlreiche Gäste empfangen. Das junge Paar hatte die Villa in Montreux als Hochzeitsgeschenk vom Brautvater bekommen, der in London etliche Grundstücke besitzt. Dabei ist es eher eine Scheinehe. Kenneth ist homosexuell und die bisexuelle Winifred ist mit einer Schauspielerin liiert. Ihre Villa soll weniger ein klassisches Einfamilienhaus sein, als vielmehr ein Lebensraum, der es ihnen erlaubt, kreativ zu arbeiten, eine offene Beziehung zu führen, Freunde einzuladen, Feste und Konzerte zu veranstalten. Die beiden mögen Hermann. Für sie verkörpert er das junge, unangepasste Berlin. Sie lassen ihm bei der Gestaltung des Hauses völlig freie Hand und das bei unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten. Am nächsten Morgen weckt Hermann Isi mit einem Kaffee und verabschiedet sich, um noch einiges auf der Baustelle zu klären. Nachmittags wird er sie dann abholen, um mit ihr zusammen nach Montreux zu fahren. Sie nehmen die Eisenbahn, die sich über den Hang schlängelt. Hermann liebt es, in der Bahn zu beobachten, wie die Leute in der Bahn auf sein Haus reagieren. Viele stehen von ihren Sitzen auf, um die weiß leuchtende neue Villa besser zu sehen, die hier in der Nachbarschaft Gesprächsthema Nummer 1 ist. Manchmal gibt es sogar Beifall. Bevor sie das Haus betreten, läuft er einmal mit Isi um das Gebäude herum und erklärt ihr die 5 Punkte der modernen Architektur. Wie sie der große Meister Le Corbusier in seinem Manifest postuliert und wie er sie als gelehriger Schüler hier geradezu mustergültig umgesetzt hat. Die Erdgeschossstützen, das durchlaufende, waagerechte Fensterband, die freie Fassadengestaltung, das Flachdach mit Dachterrasse und der flexibel nutzbare Grundriss ohne tragende Wände. Hermann wusste, wenn er hier seine Chance richtig nutzte, konnte er ein Zeichen setzen. Seine Visitenkarte als Architekt. Ursprünglich hatte Hermanns Freund, der ungarische Filmarchitekt Alexander Ferenczi, den Auftrag für die Villa Kenwyn in Montreux bekommen. Ferenczi hatte auch schon eine erste Entwurfsidee, zog dann aber Hermann zu Rate, der ihm schon manches Mal bei Filmprojekten zugearbeitet hatte. Als der Filmarchitekt bei einem tragischen Autounfall auf dem Weg nach Babelsberg im März 1931 starb, führte Hermann das Projekt alleine zu Ende. Die McPhersons empfangen Isi wie eine alte Freundin. Winifred hakt die 16-Jährige unter und Hermann begleitet die beiden durch die Räume. Er deutet auf die Galerie mit der Cocktailbar, Dahinter liegt ein Kinovorführraum. Es gibt sogar einen eingebauten Affenkäfig. Im Salon erklärt er ihr die technischen Raffinessen des Glastisches auf dem Stahlrohrgestell. Mit darin versteckten Schaltern kann man die Beleuchtung des ganzen Raumes regeln. Izzy ist neugierig, fragt nach. Und Winifred ist so angetan von ihr, dass sie sogar anbietet, ihr ein Architekturstudium in der Schweiz zu finanzieren. Was Hermann sogleich ausschlägt, was soll seine geliebte Izzy in der Schweiz, während er in Berlin ist? Alles, was sie dort lernen kann, kann sie auch bei ihm lernen. 1933. Izzy zieht mit Hermann nach Moabit. Die illegale Abtreibung ist eine schreckliche Tortur, die sich über 2 Tage hinzieht. Izzy hatte sich nicht vorstellen können, was für Schmerzen damit verbunden sind. Aber das ist wohl ihre gerechte Strafe für die Unvorsichtigkeit. Hatte die Mutter sie nicht immer wieder gewarnt? In Montreux hatten sie sich auch strikt an alle Verbote gehalten. Doch als sie nach dieser einen Woche zurückkamen, hatte sich etwas verändert. Izzy war sich plötzlich ganz sicher, dass sie und Hermann nun zusammengehörten, dass sie irgendwann gemeinsam in einem Haus wohnen würden, wie die Macphersons, dort arbeiten und Gäste empfangen. Das war nur eine Frage der Zeit. In einem Jahr wird sie ohnehin volljährig sein. Nun hatte sie kein schlechtes Gewissen mehr, wenn sie sich mit Hermann in seiner kleinen Wohnung traf und nach den Gesprächen über Architektur und die Welt sich ihm auf der blauen Liege hingab. Anschließend spülte sie sich die Vagina mit Wasser aus. Das würde eine Schwangerschaft verhindern, hatte sie gelesen. Doch die Methode war offenbar unzuverlässig. Wenige Wochen nach ihrem 17. Geburtstag lässt sich nicht mehr leugnen, dass sie schwanger ist. Ihre Monatsblutung ist schon zum 2. Mal ausgeblieben. Hermann ist mindestens ebenso verzweifelt wie sie. Eine uneheliche Schwangerschaft mit 17 kommt nicht in Frage. Wie sollte sie das ihrer armen Mutter erklären? Die Schwangerschaft bleibt ihr Geheimnis. Nicht einmal die ältere Schwester Karin, mit der sie sonst über alles spricht, erfährt etwas davon. Hermann borgt sich von Freunden Geld und findet in Berlin einen Arzt, der in einem Hinterzimmer illegale Abtreibungen vornimmt. Der Arzt gab ihr ein braunes Fläschchen mit einem bitteren, selbst zusammengemischten Kräutersud. Das Gift soll dafür sorgen, dass die Gebärmutter den Fötus abstößt. In der Nacht krümmt sich Izzy wimmernd auf der blauen Liege vor Schmerzen. Blut rinnt zwischen ihren Beinen auf das vorbereitete Handtuch, während Hermann weinend vor ihr hockt in der panischen Angst, sie könne sterben. Sie wäre nicht die Erste, die eine solche Prozedur nicht übersteht. Natürlich hatte sich Hermann erkundigt, ob der Arzt vertrauenswürdig ist, aber wer weiß schon, was letztlich in der Mischung wirklich drin ist. Izzy verspricht ihm, stark zu sein, und Hermann verspricht ihr, dass sie Verlobung feiern. Im Januar 1933, sobald Izzy 18 ist, findet die Verlobung statt. 1,5 Jahre später drängt schließlich die Mutter auf die Trauung, die der Pfarrer in kleiner Runde in ihrer Wohnung vornimmt. Die Schwiegermutter ist dabei und verhehlt nicht, dass sie sich für ihren Sohn Hermann etwas Besseres gewünscht hätte als so ein junges, verwöhntes Ding aus einer verarmten Adelsfamilie. Die Hochzeitsreise geht in ein Hotel nach Wernigerode. Zum ersten Mal kann Izzy mit Hermann ganz offiziell ein gemeinsames Zimmer nehmen, ohne dass jemand daran Anstoß nehmen könnte. Hermann zeigt sich verschwenderisch und bestellt im Restaurant ein Menü völlig über seine Verhältnisse. Am Ende können sie die Rechnung nicht bezahlen. Seine Mutter Anna und seine Schwester Manja müssen kommen und sie auslösen. Izzy findet das peinlich, sie schämt sich. Die Schwiegermutter spart auch nicht mit Vorwürfen. Ihre Tiraden, was ihr Sohn und somit ihr Mann für ein Versager sei, scheinen an Hermann abzuprallen. Die Sprüche kennt er seit seiner Kindheit. Doch Izzy fühlt sich hart getroffen und bricht in Tränen aus. Zurück in Berlin hat Izzys Mutter bereits eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung in der Klopstockstraße in Moabit mit Familienerbstücken für beide eingerichtet. Es ist ihr Hochzeitsgeschenk für das jungvermählte Paar. Die Wohnung wird zum Treffpunkt sämtlicher Künstlerfreunde. Viele von ihnen haben nicht den Luxus einer eigenen Wohnung, schlafen irgendwo auf dem Dachboden auf einer Matratze, mal hier, mal dort. Es gibt ein dickes Gästebuch mit dem Titel »Ein Fest im Hause Henselmann«, in dem sich das Künstlervölkchen mit Sprüchen, kleinen Gedichten oder Zeichnungen verewigt. Izzy liebt diese Bohème. Sie hatte es schon als Kind genossen, ihre Mutter zu begleiten, wenn sie befreundete Maler in chaotischen Ateliers besuchte, die oft in abenteuerlichen Gebäuden untergebracht waren. Der engste Freundeskreis rekrutiert sich im Wesentlichen aus dem Roten Haus, in dem Hermann regelmäßig ein- und ausgeht. Das Rote Haus ist ein Ziegelbau an der Klosterstraße, nahe der alten Stadtmauer. Nachdem die Ateliers unter dem Dach der Prinz-Albrecht-Straße schließen mussten, weil die Nazis das Gebäude für sich beanspruchten, ist die Ateliergemeinschaft in die leerstehende ehemalige Kunstschule an der Klosterstraße umgezogen. Um ein großes zentrales Treppenhaus reihen sich die Ateliers der Grafiker, Maler und Bildhauer. Nicht selten findet sich die Gemeinschaft im Treppenhaus zusammen und feiert gemeinsam. Es ist eine der letzten Oasen in einer Stadt, in der Kunst und Wissenschaft zunehmend verstummen, sagt Hermann. Die Machtübernahme der Nazis im Januar 1933, die beängstigenden politischen Veränderungen und die finanziellen Nöte werden weggefeiert. Gleichzeitig arbeitet Isi hart. Sie zeichnet alles, was ihr Mann und Meister ihr befiehlt. Hermann hatte ihr das Studium ausgeredet und sie überzeugt, dass sie sich bei ihm am schnellsten und am besten auf ihren Wunschberuf vorbereiten werde. Sie kann ihn unterstützen bei der Realisierung des Wohnhauses vom Hof in Gatow. Hermann lässt sie auf seiner Baustelle in Gatow unter der Aufsicht des Maurers mitarbeiten, damit sie das Handwerk kennenlernt und alle Phasen des Bauens begreift. Abends versucht sie, Ordnung in Hermanns Buchhaltung zu bringen. Doch ihre Anstrengungen werden immer wieder unterlaufen, durch Rechnungen, die nicht mehr auffindbar sind oder viel zu spät auftauchen, durch versäumte Fristen oder Mahnungen, die Hermann im Papierkorb verschwinden lässt. Nicht nur einmal steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Und dann geschieht das Wunder, an das sie und auch Hermann nach der schrecklichen Abtreibung nicht mehr glaubten. Isi wird schwanger und bringt am 15. September 1935 ihren ersten Sohn Michael zur Welt. Das aufregende neue Leben in den ersten eigenen vier Wänden hat allerdings schon bald ein Ende. Sie können die Wohnung nicht mehr bezahlen. Der Gerichtsvollzieher pfändet die Möbel wegen der offenen Rechnungen. Isi ist verzweifelt. »Du wirst doch wegen eines Schranks nicht weinen. Das macht man nicht«, schimpft ihre Mutter und bietet den beiden ein Zimmer in ihrer Wohnung in Wilhelmshorst bei Potsdam an. Schwester Karin und der kleine Bruder Raimund müssen zusammenrücken und sich ein Zimmer teilen. Schließlich finden Isi und Hermann in Wilhelmshorst ein Gartenhaus, in dem sie unterkommen. Von nun an trifft sich der alte Freundeskreis aus Berlin an den Wochenenden regelmäßig in ihrem Garten, spielt Pingpong, singt und führt Gespräche, die man nur hier, wo kein Nazi an der Wand lauscht, führen kann. Doch das Aufatmen ist nur von kurzer Dauer. 1940. Hermann und der Brief vom Reichsamt für Sippenforschung. Hermann ist außer sich vor Wut. Als das Haus vom Hof 1934 endlich bezugsfertig ist, wird es kurzerhand von den Nazis als kulturbolschewistisch abgestempelt. Dem Bauherrn soll der Einzug verboten werden. Das Haus soll sogar abgerissen werden. Dabei lagen alle Genehmigungen vor, nur eben erteilt durch eine Behörde, die damals noch nicht von den Nazis besetzt war. Nun haben sich die Vorzeichen verändert. Das doppelstöckige Haus mit seinem Flachdach und der umlaufenden Terrasse mit einer schiffsartigen Reling entspricht ganz und gar nicht der von den Nazis proklamierten Linie von deutscher Heimatverbundenheit und Traditionalismus. Den Abriss kann Hermann gerade noch mit Hilfe eines befreundeten Anwalts verhindern. Hermann ist in einem Dilemma. Einerseits kann er den Eintritt in die Reichskulturkammer kaum mit seinem Gewissen vereinbaren, wenn er überhaupt zugelassen würde. Andererseits ist eine Selbstständigkeit als Architekt ohne Mitgliedschaft in der Kammer unmöglich. Die Selbstständigkeit war ihm bis dahin heilig, um so bauen zu können, wie er es wollte. Soll er das Land verlassen, wie es viele seiner Freunde schon getan haben? Dafür ist es bald zu spät. 1937 war noch Sabine geboren, 1938 Steffi. Wie sollten sie mittellos in einem fremden Land mit drei kleinen Kindern durchkommen? Er entscheidet sich widerwillig für eine Anstellung. Als Hitler 1939 Polen überfällt, erfasst ihn Panik. Auf keinen Fall will er eingezogen werden und auf dem Schlachtfeld enden. Ein Freund in der zuständigen Behörde lässt seinen Musterungsbefehl immer wieder nach hinten rutschen. Doch ewig kann das nicht funktionieren. Der einzige Weg, diesem Schicksal zu entkommen, ist es, in der Kartei den Vermerk UK für unabkömmlich zu erhalten. Die Freunde versuchen, sich gegenseitig mit Scheinaufträgen vor der Front zu bewahren. Und dann holt Isi auch noch diesen Brief aus dem Briefkasten. abgestempelt vom Reichsamt für Sippenforschung am 30. August 1940. Mit zitternden Händen reißt Hermann den Umschlag auf, obwohl er selbst nicht weiß, wovor er Angst hat. Von anderen, ja, da hatte er schon von solchen Sippenbescheiden gehört, einem Nachweis jüdischer Abstammung und damit verbundenen Einschränkungen der Rechte. Aber warum er? Was er dann über sich selbst in dem Abstimmungsbescheid liest, trifft ihn völlig unvorbereitet. Martin Hermann Henselmann, geboren am 3.2.1905 in Roßlar, Kreis Sangerhausen, ist jüdischer Mischling im Sinne des Reichsbürgergesetzes von 1935. Sein Vater Martin Henselmann, so haben die akribischen Nachforschungen der Nazis ergeben, wurde 1881 im russischen Beli geboren, als Sohn der jüdischen Eheleute Abraham Henselmann und Auguste Marie, geborene Schöneberg, die ebenfalls der jüdischen Religionsgemeinschaft angehört hatte. Hermanns Mutter Anna war laut Bescheid deutschblütig. Kurz überlegt Hermann, seinen Vater anzurufen und sich über seine verheimlichte Einwanderungsgeschichte aufklären zu lassen. Warum hat er nie darüber gesprochen? Aber nein. Dieses Telefonat würde wie immer in einer Auseinandersetzung enden, die er dem kranken Mann nicht zumuten will. Er verachtete dieses Statusstreben, das sein Vater verkörperte, genauso wie seine ehrgeizige Mutter, die die Kinder mit Ohrfeigen zu braven Bürgern erziehen wollte, mit dem einzigen Ziel, dass sie irgendwann die Möbelfabrik übernehmen und weiterführen. Die ganze Einrichtung der Eltern mit den verzierten Eichenmöbeln atmete diesen kleinbürgerlichen Geist. Rührte das womöglich aus der Einwanderungsgeschichte seines Vaters? Aus dem Wunsch, dazuzugehören zu dieser spießigen Gesellschaft? Als Hermann bei seinem Vater in Bernburg in die Tischlerlehre ging, unterließ der kaum eine Gelegenheit, ihn vor den anderen in der Werkstatt wegen seiner Ungeschicklichkeit lächerlich zu machen. Er hasste die kitschigen Ornamente aus dem Katalog, die er nachzeichnen und mit dem Geißfuß schnitzen musste. Der Vater ließ ihn täglich seine Enttäuschung spüren. Sollte doch gerade er, der älteste der vier Geschwister, als Junior in die Firma einsteigen. Am wohlsten fühlte sich Hermann, wenn er alleine durch die umliegenden Berge im nahen Harz wanderte. Manchmal schloss er sich Wanderfahrten der Arbeiterjugend an. Sein Vater verprügelte ihn dafür, weil er der Meinung war, dass das nicht der richtige Umgang für ihn sei. Als Hermann sich das erste Mal gegen die Schläge wehrte und zurückschlug, sah der Vater ein, dass er weg musste aus seinem Haus. Er besorgte ihm eine Gesellenstelle in einer Berliner Tischlerei. Nach der Arbeit besuchte Hermann, wie vom Familienoberhaupt beauftragt, die Abendschule der Handwerker- und Kunstgewerbeschule, wo er zur Architektur fand. Er bewarb sich als Zeichner im Architekturbüro von Leo Nachtlicht und dort traf er die gesamte aktuelle Architekturszene, die in Berlin mit einem neuen anti-bourgeoisen Stil experimentiert, befreit von den austauschbaren Schmuckornamenten, die seinem Vater immer so wichtig gewesen waren. Der Vater konnte seinen Entwürfen wenig abgewinnen. Die funktionalen Räume, ganz ohne all den bürgerlichen Kitsch, nannte er abfällig Kaninchenställe mit Stahlrohrmöbeln. Die Kritik seines Vaters machte Hermann nichts mehr aus. Seine Vorbilder hießen jetzt Heinrich Tessenow, Hans Scharun oder die Brüder Taut. Sein Stottern war außerhalb der Reichweite seines Vaters von einem Tag auf den anderen verschwunden. Seitdem herrschte Funkstille zwischen den beiden. Doch mit dem Sippenbescheid holte ihn die Familie wieder ein. Eine Mitgliedschaft in der Reichskulturkammer war nun nicht mehr möglich. Eine Prüfung dort bescheinigte ihm, nicht die nötige Zuverlässigkeit zu besitzen, um eine kammerpflichtige Tätigkeit auszuüben. Hermann musste weg, raus aus der Schusslinie. Sein Freund und Kollege Günter Wenzel besorgte ihm einen Auftrag in Polen. Im Warteland sollte er zerstörte Bauernhöfe für sogenannte Volksdeutsche wieder aufbauen. Die Balten sollen heim ins Reich geholt werden und dafür einen Ersatzhof in Polen erhalten. Ein ganzes Musterdorf soll entstehen. Hermann ist UK. 1942. Isi bringt Kind Nummer 5 zur Welt. Als Isi spürt, dass sie schon wieder schwanger ist, will sie am liebsten gar nicht darüber sprechen, nicht einmal mit Hermann. Es gibt auch gar nicht so oft die Gelegenheit, in Ruhe miteinander zu reden. Hermann arbeitet in Polen, kommt nur an den Wochenenden nach Wilhelmshorst. Dann bringt er geräucherte Wurst und Kartoffeln mit, die er bei den polnischen Bauern erstanden hat, und lädt seine Freundesschar aus dem Roten Haus im Garten zum Essen ein, während Easy auf der Wiese schon die langen Holztische eindeckt. Natürlich war ein fünftes Kind nie gewollt. Wer will schon mitten im Krieg so viele Kinder durchbringen? Mit einem als Halbjude gebrandmarkten Ehemann ist das ja nicht einmal mehr erlaubt. Fast im Jahrestakt war Easy schwanger. Nach Michael, Sabine und Steffi wurde 1941 Andreas geboren. Und schon bei Andreas musste Easy am Wochenbett lügen, bei der Frage der Standesbeamtin, ob das Kind arisch sei. Vor Angst blieb ihr die Milch weg. Denn natürlich war diese Lüge wider besseren Wissens strafbar. Und sie wusste es besser. Knapp ein halbes Jahr schon lag dieser grässliche Sippenbescheid vor. Abgesehen davon ist Easy mit ihrem täglichen Leben einfach überfordert. Das Haus in Wilhelmshorst ist viel zu klein. Steffi muss schon in der kalten Veranda schlafen. Hermann ist kaum zu Hause, um sie zu unterstützen. Ab und zu hilft ihre Schwester Karin ihr beim Kochen, Windeln waschen oder Ausfahren der Kinder. Scheut sie sich vor der Arbeit? Nein, das wäre kein Grund, ein Kind abzulehnen. Der eigentliche Grund für ihren unglücklichen Gemütszustand ist ein anderer. Mit Kind Nummer 5 kann sie ihren Mädchentraum, Architektin zu werden, endgültig begraben. Heimlich hofft Easy, dass das Kind noch abgeht, wenn sie nur hart genug im Garten und im Haushalt schuftet. Dann wäre es gar nicht nötig, Hermann davon zu erzählen. Doch Hermann durchschaut schnell, was los ist. Es gibt nur einen Grund. Du bist schwanger, sagt er, als Easy so vehement seine Annäherung im Bett abwehrt. Im Lügen war sie noch nie gut. Stattdessen dreht sich Easy zur Wand und weint. Hör auf zu heulen, Pumpelchen, sagt Hermann. Am nächsten Tag werde er eine Wohnung in Berlin für sie und die Kinder besorgen, eine große Wohnung mit einer Heizung in allen Zimmern. Seine Arbeit in Polen ist einträglich genug für ein komfortableres Zuhause. Noch bevor Hermann wieder abfährt, hat er alles organisiert. Einen Mietvertrag für eine 5-Zimmer-Wohnung in der Mecklenburger Allee in Westend. Freunde, die beim Umzug helfen, und ein Kindermädchen, das gleich mit einziehen kann. In der Nacht hat er noch ein großes Bücherregal gezeichnet, das Easy von einem befreundeten Tischler bauen lassen soll. Wenn Hermann die Dinge in die Hand nimmt, scheint alles einfach. Als ihr Kind am 27. Juli 1942 geboren wird, ist die Wohnung fertig eingerichtet. Nur Hermann ist kaum zu Hause. Easy fremdelt mit dem Baby, das ihr auf den ersten Blick doch so ähnlich war. Sie nannten es deshalb Isa, als kleine Variation des Namens Easy. Jetzt ist es Easy fast unangenehm, das Würmchen in den Arm zu nehmen. Die Beine und Arme sind so dünn und knochig wie bei einem arthritischen Greis. Allein der Anblick flößt ihr ein schlechtes Gewissen darüber ein, dass sie so lange gehofft hatte, sie würde gar nicht geboren. Nur wenige Wochen nach der Geburt bekommt Isa eine schwere Lungenentzündung. Das Kindermädchen trägt das Baby durch das Zimmer und nachts hört Easy das Schreien durch die Wand. Sie kann es einfach nicht berühren. Schon gar nicht jetzt, da es auch noch so krank ist. Bei den Geschwistern gehen die Masern um. Es wäre ja unverantwortlich, wenn sie sich und die anderen nicht von dem Säugling isolieren würde. Ihre Milch pumpt sie ab und stellt sie dem Kindermädchen vor die Tür. Easy vermeidet es auch, mit Isa auf die Straße zu gehen und sie im Kinderwagen auszufahren. Es ist ihr peinlich, mit dem Baby in der neuen Nachbarschaft gesehen zu werden. Denn wer in diesen Zeiten ein fünftes Kind bekommt, ist entweder ein strammer Nazi oder einfach nur zu dumm, um zu verhüten. Lange lässt sich jedoch die Zahl ihrer Kinder nicht verleugnen, zumindest nicht im eigenen Haus. Immer häufiger muss sie mit allen Kindern hinunter in den Luftschutzkeller. Dort steht der ganzen Familie ein einziges Bett zu. Die Kinder kauern sich wie ein Knäuel darauf zusammen, während Easy ihnen Märchen vorliest. Isa ist gerade ein halbes Jahr alt. Die Einschläge der Bomben kommen bedrohlich nahe. Und Hermann? Der kann ihr nicht helfen. Er ist selbst in Gefahr. In Polen hat ihn ein Architekt als Jude enttarnt, um seinen Job übernehmen zu können. Eines Abends stand der Kollege vor ihm in dem leeren Ladengeschäft in Hohensalza, das er in sein Büro umgewandelt hatte. Zuerst tat er interessiert, schaute sich die Entwürfe an. Dann zog er eine Kopie von Hermanns Abstammungsbescheid aus der Tasche. Er wollte seinen Posten und damit das Kürzel UK, die einzige Möglichkeit, seiner Einberufung an die Front zu entgehen. Hermann hat ihn wütend rausgeschmissen in die kalte Winternacht. Am nächsten Morgen stand auf der Ladentür mit großen weißen Buchstaben Jude. Hermann musste so schnell wie möglich verschwinden. Nur wenige Tage verbringt er bei Isi in Berlin, um alles Nötige in die Wege zu leiten. An diesen Tagen lieben sie sich so leidenschaftlich wie nie zuvor. Wer weiß, ob sie sich lebend wiedersehen werden. Isi hat Angst vor dem Abschied. Hermann wird weiterreisen nach Prag, wo ein befreundeter Architekt ihn beschäftigen kann. Es geht darum, aus Flugzeugfabriken Rüstungsfabriken für Hitler zu machen. Es geht darum, unabkömmlich zu sein. Am 1. August 1943, als Isa gerade ein Jahr und Isi im siebten Monat schwanger ist, liegt in der Mecklenburger Allee in Westend, wie in allen Berliner Haushalten, ein Zettel im Briefkasten. Unterschrieben von Goebbels. In diesem Falle nicht als Reichspropagandaminister, sondern als Reichsverteidigungskommissar für Berlin. Berliner, Berlinerin. Der Feind setzt den Luftterror gegen die deutsche Zivilbevölkerung rücksichtslos fort. Es ist dringend erwünscht und liegt im Interesse jedes Einzelnen, der nicht aus beruflichen oder sonstigen Gründen zum Verbleiben in Berlin verpflichtet ist, Frauen, Kinder, Pensionäre, Rentner, sich in weniger gefährdete Gebiete zu begeben. Kurz zuvor hatten britische Großangriffe Hamburg in Flammen aufgehen lassen. In Berlin bricht Panik aus. Die Menschen drängen sich bei 35 Grad auf den Bahnhöfen. Wie soll sie die 5 Kinder und das 6. in ihrem sichtbar gewölbten Bauch in Sicherheit bringen? Diesmal versucht sie alles, um das ungeborene Kind nicht in Gefahr zu bringen. Die Alliierten sind auf dem Vormarsch. Der Krieg wird bald zu Ende sein. Nur noch ein paar heftige Wehen, dann ist es vorbei. Und dann wird eine neue Generation gebraucht, die unverdorben vom Kriegstrauma und von der Nazi-Propaganda ein neues Land aufbaut. Hermann hat ihr aus Prag telegrafiert, wo sie bis zum nahen Kriegsende unterschlüpfen können. Ein Jagdhaus ihres Onkels in Schreiberhau, ganz nahe der tschechischen Grenze. Auch das Kindermädchen kann mitkommen. Und ihre Schwester Karin mit ihrem anderthalbjährigen Sohn Utz. Während Isi die nötigsten Sachen zusammenpackt, versucht sie, langsam in den Bauch zu atmen, um dem strampelnden Kind darin das Gefühl von Ruhe zu vermitteln. Es wird ein Mädchen, da ist Isi ganz sicher. Und sie wird es Cordula nennen, nach der Schutzheiligen der Pilger und Reisenden. Cordula wird auf diesem Weg ihre ganze Schar behüten, genauso wie sie Cordula schützen wird. Am Morgen, noch vor der großen Mittagshitze, machen sie sich auf den Weg zum S-Bahnhof Westend. Jedes Kind bekommt einen Wäschesack in die Hand. Michael, der Älteste, schiebt Isa im Kinderwagen vor sich her. Als die S-Bahn hält, scheucht Isi ihre Kinder mit ausgebreiteten Armen Richtung Wagentür. Andere Frauen und Männer drängen von der Seite. Isi reckt immer wieder den Kopf in alle Richtungen, um sich zu vergewissern, ob alle im Wagen sind.
Am Morgen vorgelesen. Das war die zweite von 10 Folgen aus dem Buch Die Allee, der neue Roman von Florine Anders. Jördis Triebel ist die Schauspielerin, die das vorgelesen hat. Morgen um 8.30 Uhr geht's weiter. Online finden Sie das Ganze natürlich auch ndr.de/Kultur.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Michael Hafke. Der Bundestag entscheidet heute über das Schuldenpaket, auf das sich Union, SPD und Grüne geeinigt haben. Es sieht unter anderem ein 500 Milliarden Euro großes Sondervermögen für die Infrastruktur vor. Nötig für die Grundgesetzänderung ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und im Bundesrat. Die Grünen sehen die Verhandlungsergebnisse als großen Erfolg. Co-Parteichefin Brandner sagte auf NDR Info, die Grünen hätten klargestellt, dass es bei dem Sondervermögen um zusätzliche Investitionen gehen soll.
Wir haben in den Änderungen verankern lassen, dass man nicht auf Pump Steuergeschenke finanziert, sondern wirklich neue Infrastruktur. Wir haben zweitens mehr rausholen können für Investitionen in den Klimaschutz und auch das war uns wichtig bei der Verteidigung erreichen können, dass es nicht nur um die Panzer geht, sondern auch um unsere Cybersicherheit und den Katastrophenschutz, Bevölkerungsschutz, dass es da um die moderne Sicherheit geht, die wir jetzt in Europa